Ich hoffe, ihr erschreckt nicht gleich von dem Predigttext. Manchmal legt einem Gott ja, wo man selbst zweifelt, ob man das sagen soll oder nicht. Ich habe ganz bewusst auch eine sehr moderne Übersetzung mitgenommen, dass das vielleicht noch etwas abgemildert wird. Aber es ist Gottes Wort, ja. Und ich möchte dieser Predigt zugrunde legen einen Vers aus Sprüche 1 und da Vers 28 und 29. Dann schreit ihr nach mir, doch ich antworte nicht. Dann sucht ihr mich, doch ihr findet mich nicht. Weil sie jede Einsicht hassten und es ablehnen, mich zu fürchten. Boah. Hallo? Ich möchte euch nicht in eine Schublade sperren. Ich glaube nicht, dass ihr in diese Kategorie gehört. Und trotzdem ist das Gottes Wort. Darf ich ganz kurz die Gitarre nutzen?
Ich wollte eigentlich noch ein Lied mitbringen. Ich habe es da nicht gefunden. Beim Vorbereiten dieser Predigt ist mir so ein altes Lied eingefallen. Das weiß ich. 30 Jahre alt ist. Ich habe auch nur noch im Kopf den Refrain zusammengebracht, aber den versuche ich. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit dem gehen wir. Sind wir ohne Gott, macht die Angst sich frei. Aber mit ihm fügten wir uns zu.
Na, ihr kennt das ja. Auf jeden Fall heißt es dann in der ersten Spruchstunde, Gott, der uns nicht nötig hätte, will doch ohne uns nicht sein. So, das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Gott, der uns nicht nötig hätte, will doch ohne uns nicht sein. Auch wenn dieser Anfangstext aus Sprüche 1 so krass war, sie rufen und ich will nicht antworten, möchte ich euch heute Morgen als allererstes zurufen, Gott ist hundertprozentig auf deiner Seite. Wisst ihr, ob du heute hier bist, um dich verändern zu lassen, um Gott zu suchen, oder ob du hier bist aus Tradition? Das wird seiner Liebe zu dir in keinster Weise irgendeinen Abbruch tun. Ob du vielleicht vor dem Gottesdienst heute 2 Stunden gebetet hast, oder ob du gerade mal aus dem Bett gefallen bist und mehr oder weniger gerade noch geschafft hast, pünktlich hier zu sein. Hast du schon einen Vorteil von mir. Ich stand im Stau, ich habe es nicht geschafft. Egal welche Leistung du gebracht hast vor dem Gottesdienst, seiner Zärtlichkeit dir gegenüber wird es keinen Abbruch tun. Und wenn du heute Morgen in den Spiegel geschaut hast und gesagt hast, na, so richtig mag ich dich nicht, der du mir da entgegenschaust und gar nicht zufrieden warst mit dir. Gott ruft dir heute Morgen zu, aus Hohelied, dem 2. Kapitel, steh auf, meine Freundin, meine Schöne, komm zu mir. Wir machen die Beziehung zu Gott so oft abhängig von unseren Gefühlen. Weil wir ja auch in menschlichen Beziehungen abhängig sind von Gefühlen. Wenn du dich gerade mit deinem Partner gestritten hast, dann ist es schwer, ihn in den Arm zu nehmen. Dann ist es schwer zu glauben, wenn er dir sagt, ich hab dich lieb. Und wenn meine Beziehung zu Gott gerade aus irgendeinem Grund gestört ist, ist es so schwer zu glauben, dass er eine wilde Sehnsucht nach mir hat. Ungebremst möchte er Gemeinschaft mit mir haben. Stellt euch doch mal vor, Jesus würde nach Lauenburg kommen und Termine vergeben. Jeder kriegt eine Stunde. Und dann kannst du dir einen Termin holen und du hast vielleicht dann Donnerstag um 17 Uhr eine Stunde mit Jesus. Was würdest du ihm sagen? Was würdest du ihn fragen? Welche Antworten möchtest du von ihm haben? Würdest du ihm vielleicht Vorwürfe machen über die Dinge, wo du dich allein gefühlt hast? Oder über das Leben, wie es dir mitgespielt hat? Wie würden wir diese Zeit mit Jesus umgehen? Oder würdest du vielleicht nur sagen, Jesus, darf ich eine Stunde mit dir kuscheln? Deine Nähe genießen, deine Gemeinschaft genießen, deine Liebe in mich aufsaugen? Komm her, meine Freundin, meine Schöne. Gott ist hundertprozentig auf deiner Seite. Auf meiner auch. Damit wir das so mal richtig wirklich glauben können, hat er ja uns in dem Herstellerhandbuch, das ist das Herstellerhandbuch, ja, ich habe ja gerade ein neues Auto und da waren jetzt vorgestern vorne eine Lampe kaputt. Naja, neues Auto kennt man nicht, also erstmal das Handbuch rausgenommen, nachgelesen, wie wechsle ich die. Und dann klappte das auch, ohne Probleme. In 5 Minuten hatte ich eine neue Birne drinnen. Herstellerhandbuch, so wichtig, mal reinzugucken, um rauszufinden, wie wir unser Leben leben können. Und in seinem Herstellerhandbuch hat er uns etwas hineingelegt, das von dieser Liebe zeugt. Eine unendliche Menge an Verheißungen für dich und für mich. So viel, dass wir sie gar nicht ausschöpfen können. So viel, dass du jeden Tag nehmen kannst von dieser Verheißung. Und darin siehst du diese unaussprechlich große Liebe Gottes, die wie ein großer, großer Strom ist, der einfach nicht aufhört zu fließen. Lass uns doch einfach mal ein paar dieser Bereiche anschauen, wo er sagt, ich habe Sehnsucht nach dir, ich will dich beschenken. Ich habe das unterteilt in Bereiche. Erster Bereich, er will dich leiten. Der Schöpfer dieses Planeten, er kennt uns ganz genau. Er kennt uns sogar so gut, dass er uns seine Geheimnisse mitteilen will. Ich werde viel Bibelstellen heute lesen. Im Psalm 25, da lesen wir im 12. Vers. Was ist mit dem, der Gott fürchtet? Ihm zeigt er den Weg, den er erwählen soll. Er lebt in Frieden und Glück und seinen Kindern gehört das Land. Gott will uns den Weg zeigen. Er will uns hineinführen und uns unterweisen. Im Vers 14, im selben Kapitel, lesen wir dann. Den Gottesfürchtigen vertraut Jahwe. Welch ein Liebesbeweis, wenn Gott zu uns sagt, ich vertraue dir. Boah. Vertrauen ist so etwas Gewaltiges. Vertrauen wird so oft missbraucht. Aber Gott sagt hier, ich vertraue dir. Ein zweiter Punkt. Er ist dein Bodyguard, dein Beschützer. Auch hier gehen wir in die Psalmen mal rein. Psalm 33, Vers 18. Das Auge Gottes ruht auf denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte warten, und ihre Seele wird er vom Tod erretten, und in Hungerszeit wird ihr Erleben erhalten. Fantastisch. Um dich herum ist Krieg, und Gott sagt dir, hab keine Angst. Selbst wenn alle anderen hungern, dein Leben werde ich erhalten. Ein Kapitel weiter, Psalm 34, da lesen wir in Vers 8. Ich habe hier so eine kleine Schrift, deswegen brauche ich immer so lang. Aber ich wollte bewusst mal diese moderne Übersetzung haben. Wer Gott fürchtet und ehrt, dem umgibt sein schützender Engel und er befreit ihn. Erinnert uns das nicht an die Jünger, als Petrus eingesperrt war? In seinem Vertrauen auf Gott hat er sich hingelegt und geschlafen und der Engel kommt und sagt, so, jetzt ist Zeit aufzustehen. Ich will dich hier mal rausholen. Ja? Das ist das, was Gott für uns hat. Er beschützt uns und sein Engel befreit uns. Im Psalm 60, da lesen wir, ab Vers 6, du hast doch denen, die dich ehren, ein Siegeszeichen geschenkt. Ein Zeichen des Triumphs, wie ein Banner, das wir vor uns hertragen können. Und wir wissen, wenn dieses Banner aufgerichtet ist, dann ist der Sieg da. Ich finde das so fantastisch. Dritter Punkt, er ist dein Versorger. Wir bleiben in den Psalmen. Psalm 34, Vers 10. Schmecket, oder ab Vers 9 schon, schmecket und sehet, wie gütig der Herr ist. Glücklich ist jeder, der Schutz bei ihm sucht. Fürchtet Gott, die ihr ihm gehört. Denn wer ihn ehrt, der hat keine Not. Selbst junge Löwen müssen hungern. Doch wer Jahwe sucht, hat alles, was er zum Leben braucht. Wow, ein junger Löwe, der nichts zu essen findet in seiner ganzen Kraft. Ja, und Gott sagt, ich versorge dich besser, als ich so ein junger Löwe selbst versorgen kann. Psalm 111. Ihr merkt, wir haben heute fast Bibelstunde. Ab Vers 5. Alle, die ihn fürchten, macht er satt. Niemals vergisst er uns. Wunderbar. Psalm 145 geht sogar noch weiter. Da lesen wir in Vers 19. Die Bitten derer, die ihn fürchten, erfüllt er. Er erhört ihr Schreien und hilft. Also nicht nur unser Magen wird satt, alle unsere Bitten. Er speist unser Verlangen. Er gibt, was wir brauchen. Und wenn wir in Sprüche wieder reingucken, Sprüche 22, da lesen wir dann in Vers 4, der Lohn von Demut und Furcht vor Gott ist Reichtum, Ehre und ein erfülltes Leben. Seid ihr mit mir, dass Gott hundertprozentig für uns ist? Es geht noch weiter. Punkt 4. Er ist unser Wellness-Therapeut. Sprüche 37. Ach, Sprüche 37 gibt's ja gar nicht. 27, entschuldigt. Nee, das stimmt auch nicht. Ich hab's gleich. Sprüche 14, aber Vers 27. Wer Gott ehrt, ist an der Quelle des Lebens und er wird vor tödlichen Fehlern bewahrt. Sprüche 19, Vers 23. Für alle die, die nachts schlecht schlafen und irgendwelche Pillen brauchen, damit sie durchhalten. Wer Gott fürchtet, dem ist das Leben gut. Satt und zufrieden verbringt er die Nacht und er wird von keinem Unglück berührt. Und gehen wir noch einmal in die Psalmen zurück. Psalm 85, Vers 10. Ganz sicher ist das Heil bei denen, die Gott fürchten. Herrlichkeit wohnt in ihrem Land. Gott ist absolut hundertprozentig für uns. Er ist nicht nur für uns. Psalm 113 lesen wir, dass seine Güte ewig währt. Das heißt, er ist auch für unsere Nachkommen, für deine Enkel, für deine Urenkel, wenn du schon welche hast. Ja, oder für deine Kinder. Psalm 31 lesen wir, deine Güte ist so groß, dass man sie nicht ermessen kann. Psalm 113 heißt es nochmal, dass er Gerechtigkeit für Kinder und Kindeskinder ist. Und in Vers 13 von Psalm 113, sein Erbarmen hört niemals auf. Wir haben Wissen, Gott hat die Wahrheit. Das ist ein Unterschied. Du kannst dich mit Wissen vollstopfen und unendlich schlau werden und schlau sein. Aber in all dem sagt Gott uns, wie er das sieht, im Psalm 111 in Vers 10. Heilig und furchtbar ist sein Name. Der Anfang aller Weisheit ist die Furcht vor Jahwe. Wer dies besitzt, beweist Verstand und sein Lob ist auf Dauer. Und seine Gnade, laut Psalm 118, 1 bis 4, hört nie auf. Wenn wir das alles so lesen, wenn wir das alles so verinnerlichen, was uns da ja sein Wort sagt, und wir es dann abgleichen mit unserem Leben, dann entdecken wir doch, dass wir Mangel haben. Dann entdecken wir, dass wir nicht jede dieser Verheißungen für uns schon in Anspruch genommen haben und dass da noch so viel Land einzunehmen ist. Ja, wir haben von dem einen gekostet, wir haben das andere geschmeckt. Wir erzählen immer wieder Zeugnisse, wie wir mit Gott unterwegs sind. Aber diese Dimension, diese Größe in allen Lebensbereichen hinein, da denke ich doch manchmal, die fehlt uns. Und ich frage mich, und jetzt kommen wir zum Ausgangstext, Herr, warum antwortest du nicht, wenn wir rufen? Und diese Frage ist da. Ja, okay, du und ich, wir wissen alle, das Leben mit Gott ist nicht wie ein Kaffeeautomat, oben ein Euro rein, unten eine Tasse Kaffee raus und dann auch noch wählen, ob schwarz, ob mit Milch oder ob mit Milch und Zucker. Nein, ist klar. So verstehen wir auch alle Gott nicht. Und trotzdem möchten wir ihn doch intensiver erfahren. Da bist du gerade in der Lebenskrise und suchst ihn und kriegst keine Antwort. Was ist los? Schauen wir noch einmal hinein in die Sprüche. Sprüche 8, Vers 13. Jahwe zu ehren heißt Böses zu hassen. Ja, ich hasse Hochmut und Stolz und Unrechtes tun und einen Mund, der die Worte verdreht. Und im Psalm 134, im Psalm 34, nicht 134. Da lesen wir die Verse 12 bis 15. Kommet, ihr jungen Leute, höret mir gut zu. Ich will euch lehren, Jahwe zu fürchten. Wer will etwas vom Leben haben? Wer will lange glücklich sein? Der passe auf, was er sagt, dass er nicht lügt und niemand verleugnet. Er tue das Gute und wende sich vom Bösen ab. Er bemühe sich um Frieden mit seiner ganzen Kraft. Ja, sagst du, habe ich doch alles gemacht. Und trotzdem, lass uns mal das aufteilen, was wir eben gelesen haben, in 4 Punkte. Bewahre deine Zunge vor Bösen, haben wir gelesen. Nicht lügen, machen wir doch nicht, oder? Nicht heucheln, nicht übertreiben, nicht schlecht über den anderen reden, nicht ordinär oder anzüglich sprechen, nicht fluchen, nicht hinter dem Rücken von anderen reden. Tja, ich bin nun 45 Jahre Christ. Damit habe ich mir immer schon schwer getan. Weiß nicht, wie es dir geht. Hat dich mal wieder so einer richtig gepiesackt? Ah, statt ihm zu vergeben, hast du getratscht allen anderen, was das doch für ein Sack ist, der dich nicht in Ruhe lässt. Was für ein Böser der doch ist. Ja? Was sagt uns die Bibel? Wir sollen stattdessen heilsame Worte reden. Sprüche 15, eine linde Antwort stillt den Zorn. Ja, tja. Wir sollen loben, was lobenswert ist. Und wir sollen andere durch unsere Rede auferbauen. Sind wir nicht Kompromisse eingegangen? Okay, wir haben gesagt, das mit dem Lügen lassen wir. Lügen, das ist ja wirklich nicht schlimm. Obwohl ich neulich einen Artikel gelesen habe über jemanden, der einen Versuch gemacht hat, 100 Tage nicht zu lügen. Und der von seiner Umwelt fast nicht mehr verstanden worden ist, weil Lügen gehört heute zum Alltag. Und dann haben die Untersuchungen gemacht, dass jeder Mensch 10 bis 100 Mal am Tag lügt. Das sind so Kleinigkeiten. Ja, habe ich schon gemacht. Nee, hast du nicht. Aber jetzt fällt es dir wieder ein und jetzt holst du es ganz schnell nach. Ist ja keinem aufgefallen, dass du es erst jetzt nachholst. Ja, natürlich habe ich das oder das gesagt. Nee, hast du vielleicht nur die halbe Wahrheit gesagt. Oder. Wir haben Angst, uns zu blamieren. Deshalb verstecken wir uns oft hinter Lügen. Schlimmster ist, dass wir dann Lügen auch noch gut heißen, dass wir sagen, ja, das war ja nur eine Notlüge. Lüge ist Lüge. Schnitt ist Schnitt. Wenn du ein Seil hast und in der Mitte durchschneidest, ist egal, ob du da 2 Enden rausschneidest und eine Meterlücke hast oder ob da ein Schnitt ist. Seil ist kaputt, ist durchgeschnitten. Ja. So sind wir Kompromisse eingegangen. Aber jeder geistliche Schlaf beginnt mit einem Kompromiss. Was haben wir weitergelesen? Das Böse hassen und das Gute tun. Wir sollen das Böse nicht nur nicht tun, nein, wir sollen es regelrecht hassen. Das heißt, mit aller Kraft verbannen aus unserem Leben. Mit aller Kraft, mit unserem ganzen Wesen. Das heißt auch, dass ich Böses mit Gutem vergelte. Denn wenn ich Böses mit Bösen vergelte, wenn du mich anschreist und ich zurückschrei, da ist kein Hass auf Böses drinnen. Ja. Jakobus 4 formuliert das ganz krass. Wer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Suche Frieden und jage ihm nach. Ja, wir kennen ja alle das Sprichwort, es kann der Frömmste nicht im Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Ne? Ja, und auch dieses Sprichwort haben wir oft genommen, um Kompromisse einzugehen. Aber die Bibel fordert uns auf, das in Frage zu stellen. Die Initiative liegt bei uns. Es liegt bei mir und bei dir, ob wir feurige Kohlen, wie man so sagt, auf dem Haupt unserer Feinde sammeln. Wo ist da der Kompromiss? Ja, man kann nicht alle mögen. Das ist halt so. Dann gehe ich ihm halt aus dem Weg, dann streiten wir uns nicht. Und schon bist du wieder einen Kompromiss eingegangen. Suchet Frieden heißt aktiv hingehen. Auf unserem Großcamp, von dem ich euch erzählt habe, wo wir mit 15.000 Pfadfinder waren, war am Abbautag richtig Stress. Aber richtig Stress. Wenn du im Regen die ganzen vielen Materialien abbaust, wenn die Kinder quengeln und du eigentlich gar nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist, dann kommst du an die Grenzen deiner Leistungsfähigkeit. Und ein Leiter und ich, wir sind so richtig aneinander geraten. Und ich hatte recht. Aber wir haben trotzdem beide geschrien. Und es war so schlimm, dass ich dann zu einem meiner Mitleiter, der oben an der Spitze steht, gesagt hat, jetzt müssen wir uns irgendwann mal entscheiden, er oder ich. Und wir haben uns 14 Tage angegiftet, nichtssagend aus dem Weg gegangen. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, hat Gott mich daran erinnert. Er sagte, es ist nicht wichtig, wer Unrecht getan hat, es ist wichtig, wer Frieden sucht. Und beim Herfahren heute Morgen habe ich ihn angerufen und um Vergebung gebeten, dass ich ihn zum Zorn verführt habe. Ich hätte ja Frieden stiften können. Ob ich Recht habe oder Unrecht, das ist nicht wichtig. Wichtig ist, suchet Frieden und jaget ihm nach. Das sind wir bei den Worten Jesus, mal die andere Wange hinzuhalten. Sich mal Unrecht tun zu lassen, um das Wort und das Gesetz Christi zu erfüllen. Wie viel Spaltungen gibt es, weil wir Kompromisse eingegangen sind und uns dann entzweit haben? Wie viele Scheidungen gibt es deswegen? Wie viel Not könnte hier verhindert sein, wenn wir das stärker leben würden, dem Frieden nachjagen? Was zeigt uns ein Wort noch? Stolz und Hochmut hassen. Anstelle von Überheblichkeit soll die Demut treten. Stolz macht uns untauglich, einen geistlichen Kampf zu führen. Denn sein Wort sagt ganz klar, den Demütigen schenkt er Gnade. Den Stolzen nicht. Und Demut heißt, die Gesinnung eines Gefolgsmannes zu haben. Die Gesinnung eines Mannes oder einer Frau, der sich gerne dem unterordnet, der das Sagen hat und dem er folgt. Das heißt, wenn wir sagen, wir folgen Jesus Christus, ist eine demütige Haltung. Ich ordne mich dem unter, dem ich folge, nämlich Jesus Christus und seinem Wort. Bin also ein Mann, der die Prinzipien von Jesus versucht nachzuvollziehen und auch befolgt. Ordne ich mich aber Gott nur widerwillig unter? Oder sag vielleicht, du hast mir gar nichts zu sagen. Dein Stolz in meinem Herzen. Ach, es gibt so viele Punkte, wo wir noch unser eigener König sind. Gott sagt, gib den Zehnten ganz in mein Kornhaus. Und du sagst, ja, aber dann kann ich nicht leben, 5% reichen auch. Und ich gebe dann doch schon so viel. Ja, Kompromisse, die wir eingehen. Ja, oder wie auch immer. Es gibt so viele Kompromisse, die wir eingehen. Da hast du mir noch nichts zu sagen, wie ich mit meiner Zeit umgehe. Oh, was hast du Gott alles versprochen, wie du ihm dienen willst? Gott hat nur gesagt, schenk mir doch eine halbe Stunde mehr am Tag, wo du mein Wort liest. Diese einfachen Dinge behandeln wir oft nicht. ordnen uns nicht dem unter, was er eigentlich wirklich von uns möchte. Und was wundert es uns dann, wenn wir lesen, sie werden rufen und ich werde nicht antworten? Im Endeffekt steuern wir uns selbst rein in Jammern, in Klagen, in Resignation, in Selbstmitleid. Aber gerade darin offenbart sich meine Haltung, meine Rebellion da drinnen. Denn wenn ich mich unterordne unter seinen Willen, brauche ich nicht jammern, brauche ich kein Selbstmitleid, brauche ich nicht zu resignieren, sondern darf sagen, ich darf in dir ruhen. Wisst ihr, wenn ich jetzt hier tot umfallen würde, dann könntet ihr mit mir machen, was ihr wollt. Ihr könntet auf mich treten, ihr könntet mich anspucken. Das würde mich überhaupt nicht mehr interessieren, oder? Natürlich macht man das nicht. Aber es wird mich nicht mehr interessieren. Und wenn ich mit Christus gestorben bin, habe ich mich Christus unterordnet. Und es interessiert mich nicht mehr, was die anderen mit mir anstellen. Christus ist mein Leben. Sterben war mein Gewinn. Und der Paulus formuliert es anders. Er sagt, immer wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Nicht er ist dann stark, aber dann leuchtet Jesus Christus heller. Und das ist unsere Stärke. Das ist unsere Zuversicht. Lass uns doch umkehren von unserem falschen Wegen. Darf ich vielleicht sogar sagen, lass uns umkehren von unseren bösen Wegen? Lass uns die Frucht suchen, die Gott möchte, dass sie in unserem Leben kommt. Lass uns die Furcht Gottes suchen, und zwar von ganzem Herzen. Lass uns ihn von ganzem Herzen lieben, mit aller Kraft, damit wir seine Verheißungen empfangen und glücklich leben können. Noch einmal, Gott ist hundertprozentig für uns. Und wenn du das als Druck empfindest, wenn du das als Gebote findest, die dich einengen, lass es dir ein weiteres Mal sagen. Gott ist hundertprozentig für dich. Und das ist nicht Druck, sondern das ist etwas, was dich freisetzen soll, seine Verheißungen zu empfangen, die er so gerne gibt. Komm her, meine Geliebte, ich warte auf dich. Wisst ihr, da war ein Jakob, dieses Schlitzohr-Jakob, das dann mal geflohen ist und das dann dieses wunderschöne Erlebnis mit der Himmelsleiter hatte. Oh, ich wünsche mir auch sowas mal, die Engel zu sehen. Rauf und runter und alles. Und das war so überwältigend groß. Was macht der Jakob? Er verspricht Gott ihm dort, an dieser Stelle ein Haus zu bauen. Was hast du, was hab ich alles schon Gott versprochen? Wie schön, dass Gott gnädig ist. Dass er nicht alle unsere Versprechen immer einfordert. Aber da ist Jakob. Und er hat versprochen, im Bethel, an der Stelle, wo man Gott begegnet, ein Haus zu bauen. Und dann kam der Kompromiss. Es fängt immer schleichend an. Es fängt immer so an, dass du sagst, ist er nicht schlimm? Ist gar nicht schlimm. Und Jakobs Kompromiss war eine Hütte. Eine Hütte ist schnell wieder abgerissen. Ein Haus, oh, das steht. Steht lange. Steht fest. Aber so eine Hütte. Ach komm, die legen wir um, die können wir schnell wieder woanders aufbauen. So eine kleine Hütte, nichts Besonderes, aber am falschen Ort. Diese Hütte hat er bei den Kanaanitern aufgebaut. Und was ist passiert? Der Sohn des Kanaaniterfürsters verliebt sich in seine Tochter, in die Dana. Und als die sagt, eigentlich will ich nichts von dir, vergewaltigt er sie. Und was kam dabei raus? Die Brüder der Dana haben sie gerächt und haben den Sohn dieses Fürsten umgebracht. Und Jakob und seine Familie war auf der Flucht. Es begann alles mit einem Kompromiss. Und schließlich entzweit man sich. Schließlich haut man die Türen hinter sich zu. Schließlich verlässt man die Gemeinschaft. Und alles ist zerbrochen. Aber gerade hier offenbart sich Gottes Liebe zu uns. Hier ist ein Gott, der nicht sagt, Jakob, siehste, habe ich dir gleich gesagt. Hätte es anders handeln sollen. Nein, hier sagt ein Gott, Jakob, kehr um nach Bethel und bau. Das, was Gott dir schon lange aufs Herz gelegt hat, was durch unsere Kompromisse verschüttet worden ist, was du auf die Seite gelegt hast, was du nicht mehr beachtet hast, was du nicht getan hast, das steht immer noch vor Gott. Ihm ein Haus zu bauen, ihm die Ehre zu geben, dem zu verzeihen, dem Gutes zu tun. Du kennst dein Bethel, du kennst deine Versprechen Gott gegenüber. Ich habe andere, die ich nicht gehalten habe. Eines Tages sagte Gott zu mir, du hast deinen Lehrer geärgert. Ja, ich habe viele Lehrer geärgert. Du hast den Moritz geärgert. Ich hatte einen Lehrer, der hieß Moritz. Und als Gott mir sagte, ich habe den Moritz geärgert, da habe ich innerlich rebelliert. Ich war in der 5. Klasse in einer Dorfschule, wo in einer Klasse 50 Kinder waren. Und das waren nicht nur 50 Kinder, nein, das waren 3 Klassen zusammen. Das heißt, der Lehrer hatte eine 4., eine 5. und eine 6. gleichzeitig unterrichtet. Und damals, so üblich, in der 5. gab es das erste Mal Englisch. Und ganz ehrlich, da konnte man nicht viel lernen. Als die 5. zu Ende war, sind meine Eltern umgezogen und ich bin in eine andere Schule gekommen und dort hatte ich dann den Herrn Moritz als Lehrer. Und der wollte mir helfen, dass ich das Englisch auffrische. Nur seine Art zu helfen war nicht die Art, die ich gerne wollte. Er hat es mit Strenge versucht und ich habe dicht gemacht. Er hat gesagt, üb. Und ich habe gesagt, kannst mich. Er hat mir eine gelangt, durfte man früher noch. Ich habe gesagt, dann erst recht nicht. Er hat mich in den Haaren gepackt, so rum. Wurde härter. Ich wurde härter. Das haben wir ausgefochten. Am Ende des Schuljahres habe ich die Schule wieder gewechselt, war froh, ihn loszuwerden. Aber Englisch habe ich nicht gekonnt. Und Gott hat mir gesagt, du hast den Lehrer geärgert. Und ich habe zu Gott gesagt, der hat mich geärgert. Hallo? Verzeih ihm. Aber wieso soll ich ihm verzeihen? Der müsste zu mir kommen und sagen, hey, tut mir leid, dass ich hier deine ganze Kopfhaut so malträtiert hat. Ich konnte am Ende des 6. Schuljahres meinen Kopf nicht mehr anfassen, da habe ich Schmerzen gehabt. Und Gott sagt, hey, du. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe gesagt, na gut, Gott, mache ich. Wie oft hast du gesagt, mache ich? Und hast dann so gehandelt wie ich? Oberflächlich. Ja, wo kann denn der noch leben? Da, ein bisschen Telefonbuch. Nee, da ist kein Moritz mehr drinnen. Sorry, Gott, hab nicht gefunden. Mit allem Eifer der Gerechtigkeit nachjagen. 10 Jahre hat Gott mich erinnert, dem Moritz zu vergeben. 10 Jahre. Bis ich dann endlich dann doch mich so bemüht habe, rauszufinden, wo er wohnt. Und einem ziemlich zittrigen Kreis, denn der war mittlerweile auch schon richtig alt geworden, angerufen habe. Der wusste gar nicht, was ich von ihm wollte. Aber ich war gehorsam. Ich habe um Verzeihung gebeten. Nachjagen. Das tun, was Gott uns sagt. Und die faulen Kompromisse auf die Seite legen. Ein Pastor ist in der Nacht aufgeweckt worden von Gott und sagt, du hast Groll im Herzen, sagt Gott zu ihm. Und er sagt, gegen wen habe ich Groll im Herzen? Und er sagt, gegen Adolf Hitler. Und Gott sagt, er sagt zu Gott, so Wahnsinn. Erstens lebt er doch gar nicht mehr, den habe ich nie persönlich gekannt. Und zweitens, also wieso soll ich Groll im Herzen gegen Adolf Hitler haben? Gott sagt, du hast Groll gegen Adolf Hitler im Herzen. Ja und? Guck dir die Pest hier doch an, was der alles verbrochen hat. Sagt er, siehst du, sagt Gott, was dein Groll jetzt gerade sagt? Und er hat erkannt, er hatte Groll gegen Adolf Hitler im Herzen. Gott sagt, vergib ihm, auch wenn er tot ist. Um deinetwillen, vergib ihm. Gott möchte uns aus der Dunkelheit herausführen, in der wir uns selbst gefangen halten, weil wir Kompromisse eingehen. Er möchte diese vielen Verheißungen, die wir miteinander geteilt haben, dass du und dass ich sie täglich im Überfluss genießen können. Die Furcht des Herrn ist das Tun, was er uns sagt. Frauen und Männer dieser Christusgemeinde hier in Lauenburg. Wollen wir aufbrechen nach Bethel? Wollen wir wieder ein anderes Haus bauen? Wollen wir das tun, was Gott uns schon lange als Auftrag gegeben hat, wo wir an dem Ort zurückgehen können, wo Gott uns mal begegnet ist? Wollen wir dahin zurückgehen, wo er hundertprozentig für uns ist? Ich wünsche mir nichts sehnlicher. Und Gott wünscht sich das auch, dass du und ich wieder eine ganz neue persönliche Begegnung mit ihm haben. Amen.